Es ist der 2. April 1990, ein Montag. Gendarmen entdecken in St. Georgen im Attergau im Bezirk Vöcklabruck zunächst in einem Brunnen die Leiche eines vermissten Landwirts und wenig später auf einer Autobahnböschung verscharrt einen zweiten Toten. Beide Leichname weisen nicht nur zahlreiche Stichverletzungen am ganzen Körper auf, sondern auch ein bisher in der österreichischen Kriminalgeschichte noch nie dagewesenes Verletzungsmerkmal. Beide Augenpaare sind sternförmig zerstochen. Mein Name ist Gerhild Niederbauer, ich bin Redakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten und Host dieses Podcasts Blaulichtgeschichten Oberösterreich. In diesem spreche ich über ungeklärte, geklärte und aufsehenerregende Kriminalfälle. Ja, und der Fall, über den ich mit meinem heutigen Studiogast sprechen werde, hat damals weit über die Grenzen für Aufregung und Bestürzung gesorgt. Der Doppelmord von St. Georgen im Attergau aus dem Jahr 1990. Und es freut mich, dass ich dazu wieder einmal Christian Horner begrüßen kann. Christian Horner war langjähriger Mordermittler im Landeskriminalamt und in dieser Funktion auch mit diesem Fall betraut. Herzlich willkommen, Herr Horner.
Freut mich, wieder da zu sein.
Ja, Herr Horner, wann sind Sie denn damals informiert worden und was war damals schon bekannt?
Ja, es war wie gesagt ein Montag und für uns hat die Woche eigentlich unspektakulär begonnen. Wir sind alle in den Dienst gekommen am Montagmorgen und es deutete vorerst nichts darauf hin, dass heute ein ganz außergewöhnlicher Tag werden würde. Aber es hat sich sehr bald geändert. Denn so meiner Erinnerung nach am frühen Vormittag rund um 9 Uhr kam der Anruf von den Kollegen aus St. Georgen im Attergau, dass sie soeben eine männliche Leiche in einem Brunnenschacht gefunden hätte und dass es sich um eine abgängige Person aus der Region handeln würde, einen erfahrenen Landwirt. Und die Leiche dieses bedauernswerten Mannes wies zahlreiche Stichverletzungen auf. Unter anderem auch, wie Sie geschildert haben, im Kopfbereich und da speziell im Bereich der Augen.
Okay, das sind schon mal ganz viele dramatische Erkenntnisse, die Sie da gewonnen haben, schon in so kurzer Zeit. Gehen wir ganz kurz nochmal zurück. Wie ist man überhaupt auf die Leiche in den Brunnen gestoßen? Weil eine Leiche, also die in einem Brunnen liegt, sieht man ja nicht.
Das hatte eine Vorgeschichte, und zwar am vorangegangenen Wochenende war es am Sonntag, das war der 1. April, so, dass dieser Mann, der Landwirt, dort in der Nähe der Autobahn eine Stelle ausfindig machen wollte, wo er sich mit dem Veredeln von Bäumen beschäftigen wollte. Das war eine große Leidenschaft von ihm, wie wir später erfahren haben. Und er hat daher in dieser Region immer versucht, ideale Plätze zu finden. Da geht es um so Dinge wie den Verbiss von Wild. Man will natürlich vermeiden, dass diese mühsame Arbeit beeinträchtigt wird, weil Rehe dann diese Pflanzen abfressen, wie es so schön heißt. Und zu Mittag dieses Sonntags, nach dem Mittagessen mit der Frau, hat dieser Mann ihr mitgeteilt, dass er jetzt die Zeit für günstig halten würde, Anfang April sich mit dem wieder zu beschäftigen. Und er würde daher kurz wegfahren und eine Stelle suchen, wo er sich mit der Veredelung von Bäumen beschäftigt. Und er ist da weggefahren, das war knapp nach Mittag, und ist nicht mehr zurückgekommen. Und nachdem einige Stunden vergangen waren, hat sich die Frau natürlich Gedanken gemacht, dass es ungewöhnlich sei, warum er so lange wegbleibt, was das für einen Grund hat. Und hat am Anfang mal versucht, telefonisch nachzufragen bei Bekannten und in der Familie, ob jemand weiß oder ob er irgendwo angekommen ist, wo er sein könnte. Mhm. Das hat nichts ergeben und deswegen hat sie sich dann auch auf die Suche gemacht. Sie wusste ja ungefähr, dass er im Bereich der dort durchführenden A1, der Westautobahn, unterwegs sein würde. Und dort gab es einen Hochstand für Jäger, wo sie wusste, dass das eine Stelle sein könnte, wo er sich hinbewegt hatte. Mhm. Dort ist sie dann auch hingegangen, hat Nachschau gehalten und hat dort aber nichts entdeckt. Der Mann war mit dem Auto unterwegs, das Auto hat sie auch nicht gesehen, da hat sich später herausgestellt, dass das in einem Waldstück stand, ein Stück entfernt und es war von der Vegetation her so, dass man das nicht gleich erkennen konnte. Mhm. Also hat das Auto nicht entdeckt und auch natürlich ihren Mann nicht. Und deswegen hat sie dann eben telefoniert und letztendlich, als am Abend dann als andere Teile der Familie auch versucht hatten, ihn zu finden oder zu erreichen, man muss sich vorstellen, das ist alles noch vor dem Mobiltelefonzeitalter, man ist noch analog unterwegs und daher ist es nicht so einfach wie jetzt zu sagen, ich rufe da auf dem Mobilfon an und dann erreiche ich in der Regel die Leute.
Oder ihn orten zu können dadurch.
Genau.
Genau, also der Landwirt war verschwunden. Wie ist man dann darauf gekommen, im Brunnen nachzuschauen?
Das war dann so, als die Abgängigkeitsanzeige gemacht wurde, man hat sich dann entschlossen, in der Familie die Gendarmerie auch einzubeziehen und um Unterstützung zu bieten, auch mit der Frage, ob es vielleicht einen Unfall gegeben hätte oder ähnliches und man deswegen noch nicht wisse, was da der Grund für das Verschwinden ist. Und die Gendarmerie hat natürlich auch begonnen, dort in dem Bereich nachzusehen, wie auch andere eben aus der Verwandtschaft. Und man hat dann dort in der Nähe dieses Hochstandes, das war nicht sehr weit entfernt, einige hundert Meter, ein Anwesen vorgefunden, das verlassen war. Das war auch so ein ehemaliger Bauernhof, ein kleiner. Und hat dort im Gras bemerkt, dass da offensichtlich etwas transportiert wurde, also Schleifspuren und ähnliche Dinge. Und man hat dann auch dort rund um das Haus nachgesehen und da ist man auch auf den Brunnenschacht gestoßen, der in so 50 Meter Entfernung vom Haus war, meiner Erinnerung nach. Und dort fand es sich eine kleine Blutspur auf dem Deckel. Das war ein schwerer Betondeckel, der da drauf lag. Also der Brunnenschacht war verschlossen. Und diese Blutspur hat natürlich dann auch dazu geführt, dass man gedacht hat, naja, okay, was ist da passiert? Und man hat dann den Deckel entfernt und der Brunnen war relativ tief. Ich kann heute nicht mehr sagen, ohne den Akt und ohne die Unterlagen, wie tief, aber tief auf alle Fälle. Sodass
mehrere Meter.
Ja, sicher über 10 Meter, okay. Meiner Erinnerung nach.
Schon ziemlich tief.
Man hat dann versucht, mit einer Lampe, weil es natürlich da dunkel ist, hineinzuleuchten, aber das hat auch zu nichts geführt. Und deswegen hat man sich dann entschlossen, weil es schon später am Abend wurde und es dunkel wurde, am nächsten Tag am Morgen gemeinsam mit der Feuerwehr dort zu versuchen, dass jemand runtersteigt in diesen Brunnen, um Nachschau zu halten, ob sich da etwas findet.
Das ist am Montag dann.
Das ist dann Montagmorgen, genau. Mhm. Da hat dieser Einsatz dann begonnen und zwar, dass diese Brunnenröhre war wirklich so eng, dass man einen Feuerwehrmann befestigen musste an einem Seil und da Gurt bei den Beinen, um ihn kopfüber darunter lassen zu können, denn er hätte sonst nicht agieren können, wenn er mit den Füßen voran darunter gelassen worden wäre, hätte er sich selbst so behindert, dass er unten, wenn er zur Wassergrenze kommt, also Grundwassergrenze, nicht viel ausrichten hätte können. Deswegen hat man sich entschlossen, den Kopf rüber da reinzulassen.
Puh, okay.
Das war ein
große Herausforderung.
Mutiger,
ja,
mutiger Mann. Mhm. Und er hat dann tatsächlich ertragen müssen, als er da runterkam, mit seiner Lampe und bei der Wassergrenze anlangte, dass da ein toter Mensch liegt. Er konnte vorab dann nicht viel erkennen aufgrund der Situation, aber es gelang dann gemeinsam, den Toten auch zu bergen und aus dieser Brunnenröhre zu holen.
Und wie dann die Leiche herausgezogen worden ist, hat man gleich gesehen, dass der Leichnam mit vielen Stichen verletzt worden ist und zudem aber auch die wirklich sehr ungewöhnlichen sternförmigen Stichverletzungen bei den Augen sind entdeckt worden. Was waren denn da Ihre ersten Gedanken, als Sie diese gesehen haben? Woran denkt man da? Was ist
ja,
das?
Ja, es ist so, es war ja natürlich ein Arzt beigezogen, dann auch von den Kollegen vor Ort. Das ist ja immer so, dass die uniformierten Kollegen da als erstes sind bei so einem Einsatz dabei und dann einen Arzt beiziehen, um auch da erste Informationen zu bekommen. Und da gab es eben, wie Sie geschildert haben, diese massiven Stichverletzungen und diese außergewöhnliche Geschichte mit den Augen. Und wir sind da ja dann verständigt worden und die ganze Gruppe, unser Team, von damals 8 Mordermittlern. Wir sind dann alle losgefahren, um dem auf den Grund zu gehen. Und auf der Fahrt dorthin hatten wir natürlich schon die Informationen, welche Verletzungen da vorliegen und schon überlegt, was könnte da geschehen sein. Denn das ist wirklich, Sie haben es auch gesagt, in der Geschichte der oberösterreichischen Kriminalgeschichte nicht oft vorgekommen, dass solche Verletzungen aufgetaucht sind. Mhm. Und da ist eines ganz wichtig für Mordermittler, und das war damals oberstes Gebot, und ich nehme an, dass das heute die Kollegen auch immer noch so halten. Man beschäftigt sich nicht so sehr mit Dingen von A bis Z, also stellt gleich 15 Theorien auf, ja, denn dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass man sich verliert in falschen Überlegungen, sondern man versucht immer beim Naheliegendsten zu beginnen. Und dann fragt man sich natürlich, es war dieses Zeitalter, als man schon begann, ein wenig über Profiling zu sprechen, dass er jetzt in aller Munde ist und oft auch in Filmen schon jetzt vorgekommen ist. Aber damals war es ganz neu. Es begann in Österreich auch erst gerade, dass man im Innenministerium eine Stelle einrichtet, den Thomas Müller, den vielleicht viele kennen, bekannt, der begann damals als Kriminalpsychologe mit diesen Dingen. Mhm. Und wir haben uns auf der Fahrt auch überlegt, worum kann es hier gehen? Warum entschließt sich eine Person, ein unbekannter Täter, auf diese Art und Weise einen Menschen zu töten und ihm solche Verletzungen zuzufügen? Und wir wollten uns natürlich nicht festlegen, aber hatten im Wesentlichen zwei Dinge im Auge. Entweder sehr großer Hass auf diese Person oder es geht um etwas völlig anderes. Es hat ein anderes Motiv, warum man das tut. Mhm. Ja? Und aber man legt sich, wie gesagt, noch nicht fest, und es kommt dann zu einem zweiten Prinzip. Wenn man dann da vor Ort ist, ist in solchen Situationen, wo man noch überhaupt nicht weiß, was ist da geschehen. Wie kann es sein, dass eine Person, die am Sonntagmittag, helllichten Tag, wie es so schön heißt, da in einem nicht unbelebten Wiesenstück nahe der Autobahn unterwegs ist und dann aufgefunden wird in einem Brunnenschacht, offensichtlich ermordet. Mhm. Was kann da geschehen sein? Und da ist es ganz, ganz wichtig, ein Prinzip, das man da auch einhält. Man beginnt sofort Teams einzuteilen, die sich mit der Umgebung beschäftigen. Also wo man versucht, Leute zu finden, war irgendjemand an diesem Sonntagmittag, um diese Zeit, als der Landwirt dorthin aufgebrochen ist, unterwegs, hat irgendetwas wahrgenommen, irgendetwas gesehen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Medienberichte in der Regel, es gibt noch keine Informationen, die irgendeine Wahrnehmung hat es noch nicht gegeben.
Genau, ja,
aber auch das hat, früher war der Tratsch auch ein Problem in Ortschaften, die nicht sehr groß waren. Die Leute reden über Dinge, wenn sie darüber wissen, und es werden dadurch sehr schnell tatsächliche Wahrnehmungen ein wenig verändert. Mhm. Ja, man interpretiert im Nachhinein manches anders, als man es ursprünglich gesehen hat, mit zusätzlichem Wissen oder vermeintlichem Wissen. Und deswegen ist es so wichtig, ganz am Anfang gleich Personen zu finden mit ganz frischen, möglichst unverfälschten Wahrnehmungen. Und das ist auch da geschehen.
Mhm. Das heißt, da muss ganz schnell ganz viel passieren, um so die Spuren so gut wie möglich zu sichern. Da ist ja dann auch die Spurensicherung natürlich im bei der Arbeit gewesen, hat viel zu tun gehabt. Wie ist denn das dann abgelaufen?
Ja, genau, das ist so, wie man es auch in Filmen sieht, ja, im Wesentlichen. Also von abseits der Ermittler, abseits der örtlichen Kräfte, die natürlich die Lokalkenntnis einbringen, also die Gegend sehr gut kennen. Die Leute sind auch ganz wichtig, dass die gleich mit einbezogen werden, weil sie wissen, wer könnte da sein, welche Jäger sind in so einer Region tätig und so weiter. Also das führt man zusammen. Und dann gab es früher da eine ganz große Stärke, wo ich fürchte, das geht jetzt ein wenig verloren in der aktuellen Zeit. Und zwar, man hat dann auch immer sehr rasch danach getrachtet, einen Gerichtsmediziner mit an Bord zu holen. Und die Situation 1990 war so, dass wir da in Oberösterreich drei Gerichtsmediziner in Linz hatten, die größtenteils, also speziell der Leiter, der Professor Hans Haberl, sehr erfahren waren und mit uns auch sehr vertraut. Also diese räumliche Nähe, die Mordermittler in Linz und die Gerichtsmedizin in Linz, das hatte große Vorteile, weil man sich auch immer gut kannte und viel ausgetauscht hat. Und deswegen, das muss ja die Staatsanwaltschaft oder musste damals die Staatsanwaltschaft einleiten und quasi anordnen, hat man sofort getrachtet, dass der Professor Haberl dabei gezogen wird. Mhm. Das war auch der Fall. Er ist an diesem Nachmittag dann des Auffindungstages am 2. April, am Montag, zu uns dazugestoßen. Und wir haben dann gemeinsam dort am Auffindungsort einmal die Lage sondiert und uns näher beschäftigt, so wie die Spurensicherung, mit dieser Schleifspur, die in Richtung Wildzaun beim Autobahndamm führte. Und das haben wir dann alles dort.
Also zunächst, Entschuldigung, nur zu unterbrechen, zunächst hat es Schleifspuren Richtung zum dem Brunnen gegeben und dann aber auch in eine andere Richtung.
Ja, genau. Genau. Man hatte so den Eindruck, es war nicht ganz klar, weil sich das ja auch über Nacht auch verändert. Ja, wie man dann später wusste, dass es ja um zwei Daten geht, die an unterschiedlichen Tagen stattgefunden hatten. Dann muss man das interpretieren. Ja? Und so langte man dort zu dem Wildzaun und sah dann auch dort, dass der geöffnet war, offensichtlich unbefugt, also nicht mehr völlig unversehrt und verschlossen. Und natürlich ging es um die Frage, was passiert dort? Und wir sind dann dort mit der Spurensicherung gemeinsam Meter für Meter vorgegangen und auch der Professor Haberl war dabei und dann ist etwas passiert. Er hat aus Intuition damals gesagt, okay, während ihr da arbeitet in dem Bereich, wo der Zaun offen ist, ich schaue mich mal in der Umgebung ein wenig um und ist einige Meter weitergegangen in Fahrtrichtung Salzburg, um sich dort das Gelände, den Damm anzusehen und ist auf eine Stelle gestoßen, hinter, da war Heu und da waren Büsche und da hat er den Eindruck, dass in diesem Bereich lockere Erde sich befindet und kam zurück und hat gesagt, von der Spurensicherung, ich möchte eine Schaufel, da vorne ist Erde, ich schaue jetzt einmal nach, in aller Vorsicht, ob dort noch etwas ist. Und er hat dann dort begonnen, diese Erde vorsichtig abzutragen und nach ungefähr 20, 30 Zentimetern Erde ist er plötzlich auf den Oberkörper einer weiteren Leiche gestoßen.
Oh, Gottes Willen, das ist ja wahnsinnig dramatisch. Ist man dann davon ausgegangen, dass womöglich noch weitere Opfer in der Gegend zu finden sind, dass man da nachschauen muss?
Das war die große Frage. Das wurde natürlich dann sofort untersucht. Man hat die Suche ausgedehnt, aber das erste war dann das vorsichtige Bergen der zweiten Leiche, wo sich auch schnell herausgestellt hat, der Gerichtsmediziner war ja vor Ort, der hat auch schwere Stichverletzungen und dann auch, als der Kopf freigelegt war, sah man, das war das Gleiche mit den Augen, wie bei dem im Brunnenschacht.
Also auch diese sternförmig eingestochenen Augen. Wie ist es dann weitergegangen? Sie haben ihm erzählt, diese Strategie, dass man sofort so schnell wie möglich im großen Umkreis des Tatorts auch versucht, Wahrnehmungen zu sichern, Leute zu befragen. Wie ist es da weitergegangen? Hat das was geholfen?
Ja, wie gesagt, das ist arbeitsteilig. Ein Teil unseres Teams, der Mordermittler, blieb vor Ort an diesem Tatort bei der zweiten Leiche, um da die Informationen zu sammeln. Und die anderen waren unterwegs in der Umgebung. Und eines dieser Teams, das war ein Kollege, mittlerweile auch längst in Pension, der Werner Hofstadler, war mit einem zweiten Kollegen im Auto unterwegs Richtung Ort St. Georgen im Attergau. Und als er mit dem Auto da in die Ortsnähe kam, ist ihm eine Person aufgefallen, die mit einem Fahrrad unterwegs war in Richtung des Auffindungsortes. Und im langsamen Vorbeifahren sieht er, dass diese Person an einer Hand einen Verband hat. Und er hat sich in dem Moment gedacht, okay, Verband, es geht um Stichverletzungen, es geht um Messer. Wer ist das? Und sie haben umgedreht und haben diese Person angesprochen und haben ihn gefragt, was er da macht. Und er hat gesagt, ja, er ist in der damaligen Flüchtlingsunterkunft in St. Georg im Attergau, einer, der aus Rumänien gekommen ist, dort vor dem Ceausescu-Regime geflüchtet war, der Diktatur der kommunistischen, die es da gegeben hat. Und sei einfach am Montag da jetzt Radfahren. Und er hat dann gefragt, was ist diese Verletzung da an der Hand? Und er hat gesagt, ja, ich habe das Fahrrad vorher repariert und dabei sei er abgerutscht und habe sich am Kotflügel verletzt. Also eine schnittartige Verletzung an der Hand. Und das hat natürlich das Interesse von Werner Hofstadler an dieser Person noch deutlich gesteigert. Und es war tatsächlich so, dass das der Täter gewesen ist, was wir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten und nicht beweisen konnten.
Also dass Sie sagen, das war am Montag eben, wo man die zwei Leichen gefunden hat und dann ist man auch unmittelbar dann schon mal auf diesen Verdächtigen gestoßen. Das war eben, wie Sie gesagt haben, ein Asylwerber aus Rumänien, 41 Jahre alt, George G. Wir kürzen da den Nachnamen ab. Der war schon seit einiger Zeit in diesem damaligen Flüchtlingslager in Thalheim. Das ist ja mittlerweile seit 2005 eine Erstaufnahmestelle. Also das hat man gewusst. Und wie ist es dann weitergegangen? Hat man ihn dann weiter vernommen oder?
Ja, es ist so weitergegangen. Er wurde gebeten, zur Erklärung der genaueren Umstände mit auf die Gendarmeriedienststelle damals zu kommen. Das hat er auch gemacht. Er ist mitgefahren und was parallel passiert ist, in der Zwischenzeit bei der Bergung der zweiten Leiche wurden natürlich auch Gegenstände gefunden, Kleidung. Es gab da eine Jacke, die vom zweiten Mordopfer stammte. Und nachdem man da jetzt den ersten Hinweis hatte, es könnte auch um Personen gehen, die damals in diesem Aufnahmezentrum, also es ist damals ja noch diese Unterkunft, dass man da jetzt beginnt zu fragen, ob jemand diese Kleidungsstücke kennt oder ob es Personen gibt, die vermisst werden.
Weil man ja nicht gewusst hat, wer das zweite Mordopfer ist.
Nein, es war noch völlig unklar, um was es da genau geht. Mhm. Ja, aber der Hinweis, dass es möglicherweise mit diesem Aufenthalt dort, mit der Unterkunft zu tun haben könnte, war naheliegend. Und es hat sich dann auch bei den Befragungen dort von den Menschen, die dort gewohnt haben, schnell herausgestellt, dass die Jacke bekannt war. Es hat dann eine Person ausgesagt, ja, dieser George, wir nennen ihn jetzt so, sei hier gewesen und habe sich am Samstagabend mit einer Person getroffen, die nicht im Lager war, sondern die mit dem Auto dorthin gekommen ist, aber schon öfter da war. Mhm. Die beiden waren befreundet und einer hat gesagt, ja, diese Jacke hätte diese Person getragen. Wir haben damals auch den Namen bekommen von der Person, um das ging, denn andere kannten den auch. Und so kam langsam Licht ins Dunkel der Angelegenheit.
Da reden wir jetzt das von diesem zweiten Opfer dann. Das war dann bald einmal bekannt, eben durch diese Jacke, wie Sie gesagt haben. Das zweite Opfer hat sich dann herausgestellt, war auch ein rumänischer Asylwerber, um ja, die 30.
Genau. Genau.
Der aber nicht in dieser Unterkunft gewohnt hat.
Genau, nicht in derselben.
Okay. Dann hat es ja auch eine Obduktion von diesen beiden Opfern gegeben. Was ist denn da festgestellt worden? Massive Stichverletzungen?
Genau, die Geschichte mit den Augen, die wir ja schon erörtert haben. Mhm. Und es war auch relativ schnell klar, dass es beide Taten waren, die mit großer Brutalität ausgeführt wurden. Und wir haben dann auch rasch versucht, Informationen zu bekommen über das Vorleben des George, was entsprechend schwierig war, denn man muss da immer im Hinterkopf haben, das waren nicht die Möglichkeiten von heute, das war 1990 im April und die Revolution nach der kommunistischen Diktatur in Rumänien war im Dezember 89, also wenige
knapp
Monate.
Mhm.
Ja, und da war die Situation in Rumänien auch noch ziemlich unübersichtlich, denn nach diesen Jahrzehnten der brutalen Diktatur mussten sich dort auch die staatlichen Behörden und so weiter alle erst neu organisieren. Mhm. Und man konnte daher nicht einfach irgendwen erreichen, denn bis zur Revolution war quasi kein Kontakt zwischen rumänischen Sicherheitsbehörden und österreichischen möglich.
Okay.
Daher musste man zuerst einmal die Ansprechpartner finden. Aber da war herausragend, das erinnere ich mich auch noch genau, dass die anderen rumänischen Asylwerber, die in der Unterkunft waren, wie der Verdächtige, sehr kooperativ waren. und begonnen haben, sehr rasch zu erzählen, was sie für einen Eindruck hatten und was in den letzten Tagen vorgegangen war. Und da ist schnell Information gekommen, dass sie den George im Auge hatten, weil sie ihm immer Diebstähle zugetraut hatten und Einbrüche. Und einer hat dann auch gesagt, er ist der Meinung, dass auch der Zweite, der dann schon identifiziert war,
spätere Opfer,
genau, Komplize war bei manchen dieser Taten und dass es bei den beiden Herren sehr oft um Geld ging. Und das war natürlich wichtige Information und wir haben dann versucht, einmal Kanäle nach Rumänien zu öffnen, denn einer der Mitbewohner dort hat uns auch gesagt, er sei der Meinung, er habe aus rumänischen Kreisen gehört, man hat sich ja untereinander auch verständigt, die Leute, die nach Österreich flüchten konnten aus dieser Diktatur, sie hätten diesen George im Verdacht, dass er eigentlich Geheimdienstmitarbeiter war in Rumänien. Und man muss wissen, es gab dort eine sehr brutale Geheimdienstorganisation unter dem Diktator Ceausescu namens Securitate. Nach und nach haben sich Leute gemeldet bei uns, Rumänen, die gesagt haben, sie glauben, dass er ein Mitglied dieser Securitate war.
Weiß man oder hat man damals schon gewusst, wie lange der George, der Verdächtige, in Österreich war schon?
Ja, das war klar aufgrund der Unterlagen im Zusammenhang mit dem Asylverfahren. Das war schon vor dem Umsturz. Soweit ich mich erinnere, ist er 1989, als noch die Diktatur lief, schon nach Österreich geflüchtet, in den Westen geflüchtet, wie es damals hieß, und so nach Österreich gekommen.
Und er war ja auch schon, bevor diese zwei Taten dann bekannt worden sind, ist ja auch schon wegen Diebstählen gesessen in Österreich,
oder? Ja, genau. Also er war rasch einmal Verdächtiger bei anderen Fällen und somit da schon der Marie in Kontakt, also die kannten ihn schon und haben das bestätigt, dass sie auch glauben, da wurde ermittelt, dass da um Eigentumsdelikte geht und vor allen Dingen war es dann auch so, er hat in einer anderen Sache, und das war typisch für seine Erfahrung, wie das mit Polizeibehörden und so weiter läuft und auch in Rumänien war, er hat sich dann angeboten, zu anderen Straftaten Informationen zu liefern. Aha. Also das war für uns plausibel, dass der Mann sozusagen versiert ist im Umgang mit der Polizei und Gendarmerie und dass es daher glaubwürdig ist, dass er einschlägige Kenntnisse haben muss, also der Hinweis auf die Securitate. Und das Nächste war, es war auch bei uns bekannt, dass in diesem Geheimdienst auch Methoden wie Mord und dergleichen zur Anwendung kamen und das war daher auch sehr plausibel, diese Vorgangsweise kann damit zu tun haben.
Gut, Sie haben aber erzählt, wo er aufgegriffen worden ist, auf dem Fahrrad sitzend, hat Ihr Kollege gesehen, dass er eben eine Handverletzung hatte, einen Verband. Was hat sich denn dann herausgestellt? Hat es gestimmt, seine Geschichte, dass er sich da beim Kotflügel bei der Reparatur des Fahrrads verletzt hat?
Nein, da kommt wieder die Gerichtsmedizin ins Spiel. Ja. Als wir den dann auf der Dienststelle festgehalten hatten, kam der Professor Haberl auch dazu, um sich diese Verletzung anzusehen. Der hat dann auch den Verband entfernt, denn wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, am Vortag war er mit der Rettung im Krankenhaus zur Versorgung dieser Wunde. Und natürlich herrschte von Anfang an große Skepsis, dass man abrutschen kann bei einer Fahrradreparatur und einen messerscharfen Kotflügel vorfindet und sich da die Hand aufschneidet. Und auch die Untersuchung des Gerichtsmediziners hat klar ergeben, das waren scharfkantige Schnitte. Das ist als Erklärung Fahrradreparatur und Kotflügel hoch unglaubwürdig. Er ist aber dabei geblieben. Es wurde, war wie gesagt, auch vom Krankenhaus bestätigt, dass er versorgt worden war. Denn da gab es zufällig einen Rettungseinsatz in dieser Flüchtlingsunterkunft und da hat er die Verletzung hergezeigt. Und dieses Rettungsfahrzeug, da ging es um ein Kind, hat dann auch ihn mitgenommen ins Krankenhaus und da wurde die Wunde versorgt und auch entsprechend begutachtet. Daher konnte man auch da dann Informationen bekommen, dass der Ablauf, so wie ihn er schildert, nicht stimmen kann. Also der Verdacht
also dann wurde größer. Genau, deutlich verdächtig schon. Wie hat sich denn dann herausgestellt, was tatsächlich passiert ist und was ist passiert?
Das war, wie gesagt, durch die Kooperation der anderen Mitbewohner dort. Nach und nach kamen immer mehr Informationen, worum es da gegangen ist. Es hat dann geheißen, dass der George Schulden gehabt hätte bei dem Zweiten, der dann
bei dem Rumänen?
richtig, bei den ermordeten Rumänen. Mhm. Und dass es da um eine Summe von ungefähr 5.000 oder 7.000 Schilling damals noch ging.
Ja.
Ja. Und wir haben ihn auch natürlich darauf angesprochen und er hat das bestätigt, ja, dass es da ging es um das Kauf eines Motorrades und so weiter, um Geld borgen und dass er das zurückgezahlt habe und dergleichen. Also es wurde immer dichter, dass hier die Geschichte geklärt werden könnte anhand dieses Strangs, der sich da ergeben hat. Und man muss sich dann aber vorstellen, nachdem, wie gesagt, der Mann offensichtlich Geheimdiensterfahrung hatte, entsprechend so hat er sich auch verhalten. Er hat dann mit uns nur gesprochen oder über Dinge geredet, wo wir schon ihm irgendetwas vorlegen konnten, das wir auch beweisen konnten. Also das war klassisch so. Er hat versucht auszuloten, was wissen wir, wir kommen da raus aus der Geschichte, was muss er zugeben, weil es nicht mehr anders geht. Und das war dann auch so, das hat sich abgespielt in der Nacht vom 2. auf den 3. April. Wir haben dann am 3. April, am Morgen, sehr bald, genau, das war der Dienstag, begonnen, ihn zur, glaube ich, insgesamt 3. Vernehmung zu wecken. Und da hatten wir dann schon durch die Spurensicherung auch die Tatwaffe gefunden. Die war dort auch im Bereich der Leiche am Bahndamm vergraben. Und
was war das für eine Tatwaffe?
Das war ein scharfkantiges Messer mit einem Griff, der sehr markant war. Das war so wie ein Jagdmesser mit quasi einem Geweih am Griffstück versehen. Und da hat sich dann auch schnell klären lassen. Es gab einen Arbeitskollegen, dieser Asylwerber hat Aushilfsarbeiten gemacht und ein Arbeitskollege von ihm hat ihm einige Zeit vorher dieses Messer geschenkt. Er hat das dann auch identifiziert, dass das beim George gelandet ist, weil er darum gebeten hatte. Das Messer hat ihm sehr gefallen, so wie das ausgeführt war und die Art, die Klingenlänge und dergleichen. Und deswegen hat der Arbeitskollege ihm das dann geschenkt.
Also hat sich dann zuerst einmal gleich mal herauskristallisiert das Motiv für den Mord an dem zweiten Opfer, an dem Rumänen, nämlich da ist es um Geldschulden gegangen.
Ja, wir hatten dann natürlich die Erhebungen weiter vorangetrieben und es war klar, dass zum Beispiel der George sehr gerne mit gestohlenen Videorekordern gehandelt hat. Das war damals sehr beliebt. Anfang der 90er war es im ehemaligen Ostblock noch völlig unmöglich, an Videorekorder zu kommen. Daher hat es hier im Westen Diebstähle und Einbrüche gegeben, wo es um so Geräte ging. Und wir haben dann bald erfahren, dass er auf diese Art und Weise auch Geld verdient hat, weil er diese Geräte nach Rumänien transportieren ließ und dafür natürlich entsprechende Gegenleistungen bekam. Also es wurde immer klarer, worum es da geht. Und nachdem wir dann den klaren Beweis hatten, dass er im Besitz dieses Messers war, das dort gefunden wurde, ja, ist der Druck bei der Vernehmung immer mehr erhöht worden auf ihn. Er hat gesagt, er muss eine Erklärung liefern, denn es ist nicht klar, wie sein Messer dorthin gekommen sein soll und so weiter.
Das Messer hat man in der Nähe des zweiten Tatorts gefunden, oder?
Ja, genau, am Autobahndamm,
okay,
wie ich vorher gesagt hatte. Und da ja, da wurde sozusagen der Druck immer höher auf ihn. Und dann hat es noch meiner Erinnerung nach circa 2 Stunden gedauert, bis dass er dann gesprochen hat, weil er einsah, da kommt er jetzt nicht mehr raus aus der ganzen Geschichte. Und dann hat er zugegeben, dass er mit seinem Komplizen, dem zweiten Ermordeten, in Streit geraten sei in diesem Bauernhaus, wo der Brunnenschacht war. Mhm. Und zwar hat er dann gesagt, dass sie sich dort immer wieder getroffen hat, um auch über versteckte Beute und dergleichen zu reden. Und unter anderem ging es dann auch darum, dass an diesem Tag, wo sie dann gemeinsam am Samstagabend aufgebrochen sind, ein Streit ausgebrochen ist, wie er gesagt hat, um das Geld, das da verborgt worden war, und auch um andere Gegenstände, und dass er bei diesem Streit so in Rage geraten sei, dass er zum Messer gegriffen habe und seinen Komplizen im Keller dieses Hauses erstochen hatte.
Aha, okay, ja. Das war am Samstagabend.
Am Samstagabend, genau. Und da hat er ihn dann zurückgelassen, denn das war natürlich eine große Auseinandersetzung. Es kam auch zu dieser klassischen Verletzung. Später war klar, er ist wie viele dieser Täter, die eine scharfkantige oder sehr scharfes Messer verwenden, wenn sie dann beim Zustechen auf Widerstand treffen, dass man da abrutschen kann sehr leicht und dann verletzt man sich an dieser scharfen Klinge.
Also es war nicht die Verletzung, wie er gesagt hat, durch den Kotflügel, sondern einfach durch das wuchtige Zustechen, da trifft er ja dann auch auf Knochen, so makaber es klingt, und ist abgeplatzt und hat sich dadurch eben diese Stichverletzung an der Hand zugefügt.
Genau. Mhm, und auch das eindeutige Gutachten des Gerichtsmediziners, dass der gesagt hat, das muss ein scharfer Gegenstand wie ein Messer gewesen sein, anders ist dieser Schnitt nicht erklärbar. Mhm. Das hat ihn auch beeindruckt.
Okay, okay. Wahnsinn. Also das ist eigentlich in sehr kurzer Zeit, hat man da ganz, ganz viel erfahren. Also es ist sehr schnell quasi dann auch aufgeklärt worden. Aber wie ist man dann darauf gekommen, warum der Landwirt aus der Region sterben musste? Was ist da für eine Verbindung gab?
Das ist eines dieser Beispiele. Das Jahr 1990 war offenbar ein besonderes Jahr, was schreckliche Zufälle betroffen hat. Denn wir hatten ja schon einmal beide das Thema eines anderen Mordes, des sogenannten Wohnmobilmords, der sich dann Monate später wieder unter anderem in St. Georgen im Attergau zugetragen hatte an der Autobahn. Da war es so, dass es einfach darum ging, dass der Täter, nachdem die eine Leiche im Keller dieses Bauernhauses war, über Nacht fieberhaft überlegt hat, wie er den verschwinden lassen könnte. Mhm, damit man, denn irgendwann wird er gefunden und dann ist es sehr einfach, auch wenn die Abhängigkeit besteht von dieser Person, weil der dann plötzlich weg gewesen wäre, wo ist der? Und deswegen war ihm klar, er muss ihn verschwinden lassen. Und er kam auf die Idee, das ist am besten, als er sich dort die Umgebung angesehen hat, an diesem Autobahndamm hinter dem Wildzaun, also näher bei der Fahrbahn, weil in der Regel dort außer bei Mäharbeiten niemand hinkommt. Und deswegen hat er den Entschluss gefasst, ihn dort zu verscharren. Ja, den ersten Ermordeten, seinen Komplizen. Und das hat er auch gemacht. Ja, und zwar ist das am Sonntagvormittag offensichtlich passiert. Und dann kommt dieses unglaubliche Pech. Ja. Der Landwirt, der eigentlich diese Stelle zuerst für seine Baumveredelung gar nicht im Auge hatte, war in dieser Umgebung dort unterwegs, weil dort dieser beschriebene Hochstand war von den Jägern, den er kannte. Und das war auch in der Nähe des Hauses. Und offensichtlich, ja, so haben wir das später gedeutet, weil er sehr viel Erfahrung hatte beim Veredeln, hat er sich dann entschlossen, er möchte auch hinter den Wildzaun, ja, weil dort die veredelten Pflanzen am besten geschützt sind vor Rehverbiss. Und durch diesen unglaublich schrecklichen Zufall kam er genau an die Stelle, wo die eine Person verscharrt war. Und jetzt muss man den zweiten Zufall wissen, der ihm offensichtlich dann leider auf diese schreckliche, brutale Art und Weise das Leben kostete. Zu dem Zeitpunkt, als er dort den Wildzaun geöffnet hat, um dort die Bäume zu platzieren mit den neuen Ästen, ist der Täter wieder zur Spurenbeseitigung am ersten Tatort im Haus. Und er sieht dann durch das Fenster den Landwirt dort beim Zaun, dass er dort versucht reinzukommen und denkt aus irgendeinem Grund, der habe die Tat, also das Verscharren des ersten Opfers beobachtet. Ja, er deutet das falsch. Der Landwirt hat keine Ahnung, er ist nur durch diesen unglaublich schlimmen Zufall dort. Und deswegen hat er sich dann entschlossen, er müsste auch den Entdecker jetzt beseitigen.
Und das hat er gemacht.
Und deswegen hat er sich dort angeschlichen, wie er später geschildert hat, und hat den dann dort überfallen. Ja, der Mann hatte keine Chance, der zweite Ermordete hatte quasi keine Abwehrverletzungen. Das ging so schnell und in einer solchen Brutalität mit den Stichen. Er hat zwar noch versucht, offenbar aufgrund der Spurenlage dort zu flüchten, aber das war bei diesem Mann mit seiner Erfahrung aus anderen dunklen Dingen in Rumänien nicht möglich.
Also er hat ihn einfach kaltblütig auch ermordet. Er hat ihn mit, ich glaube, insgesamt über 30 Messerstichen ermordet und ihm aber auch, wie bei dem ersten Opfer, die Augen sternförmig ausgestochen. Also wahnsinnige Brutalität bei beiden Fällen, Mordfällen.
Genau, und das ist dann die unglaublich große Frage geworden. Genau. Ja, warum tut er das in beiden Fällen? Und er hat dann uns erzählt, das habe damit zu tun, weil er wisse, dass die westliche Polizei in ihren Ermittlungsmethoden und ihren technischen Möglichkeiten den Polizeieinheiten im ehemaligen Ostblock überlegen ist. Und wir haben am Anfang ungläubig uns das angehört, worum es da gehen soll. Und dann hat er erzählt, es habe in Rumänien einige Zeit vor der Revolution große Probleme mit Kriminalität gegeben. Also dort war immer die schwere Gewaltkriminalität ein großes Thema. Es gab auch viele Morde und viele Menschen mit Tötungserfahrungen und Ähnliches. Und auch das kommunistische Regime wollte gegen diese Kriminalität etwas unternehmen und hat daher Propagandaaktionen gestartet. Und eine dieser Propagandaaktionen war, dass man Zeitungsberichte lancierte in Rumänien, wonach jetzt die rumänische Polizei die erste sei in Europa, die vom FBI in den USA ein neuartiges Gerät bekommen hätte. Und zwar sei es mit einem Gerät, das so ähnlich funktionieren würde wie ein Fotoapparat, möglich, das letzte Bild in der Pupille eines Menschen, ja, das er vor seinem Tod sieht, wie eine Art negativ zu rekonstruieren. Ja, das wurde groß berichtet. Wir haben damals das ist
natürlich
das nicht,
völliger Unsinn.
Ja, genau. Wir haben es nicht geglaubt im ersten Moment, wie uns das erzählt wurde, und haben dann aber versucht, das zu verifizieren über rumänische Kanäle. Und es kam dann auch später tatsächlich zu einer Bestätigung, dass es diese Berichte gegeben hatte. Das war pure Propaganda, aber bei ihm als offenbaren Geheimdienstmann hat das so verfangen, dass er das auch geglaubt hat. Er hat also tatsächlich nur bei beiden die Augen auf diese Art und Weise zugerichtet, ja, weil er das verhindern wollte, weil ihm klar war, er muss quasi das Letzte sein, was die beiden Opfer gesehen hätte. Und
unglaublich.
Ich kann es nicht sagen, ja, ob es letztendlich doch eine Ausrede war oder nicht, aber es gab Spekulationen von A bis Z. Unterschiedlichste Leute haben sich auch bei uns gemeldet, die gemeint haben, ja, das sei ein Ritualmord oder das sei in Rumänien üblich gewesen, dass man das getan hätte in speziellen Situationen aus Hass oder sonst wo. Das hat sich aber nicht bestätigen lassen. Wir hatten auch das versucht herauszufinden. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass er, der Täter, in seinem Mindset tatsächlich so ausgerichtet war, auch aufgrund seiner Tätigkeit bei der Securitate, dass er das für möglich gehalten hat.
Schrecklich und wahnsinnig unglaublich eigentlich, diese ganze Geschichte. Die ist ja auch sehr, sehr schnell aufgedeckt worden und dann auch er hat auch sehr schnell dann gestanden. Also wie gesagt, am Samstag hat er sich mit dem Kollegen getroffen, hat ihn ermordet, am Sonntag dann den Landwirten und am Montag werden die beiden Leichen gefunden. Und wann hat es dann sein Geständnis gegeben?
Das war am 3. am Morgen. Also so
der 3. war der Dienstag.
War der Dienstag, genau. Das war, ja, der Verdacht ist auf ihn gefallen am Abend des 2. aufgrund dieser Intuition des Kollegen.
Ja, und da hat man schon festgenommen dann.
Der Aussagen der Mitbewohner, der in der Unterkunft war gewesen ist und dergleichen. Also das war das, was ich hoffe, dass das in den heutigen Zeiten erhalten bleibt. Also diese Geschichte, es ist mittlerweile Technik unglaublich wichtig geworden bei Ermittlungen, sei es wegen der Mobiltelefone, sei es wegen anderer Methoden. Es gab damals DNA noch nicht, das gibt es jetzt. Das ist alles unverzichtbar, ist ganz, ganz wichtig und hilft bei Ermittlungen heute sehr. Ich habe aber ein wenig Sorge, dass man daneben den zweiten wichtigen Aspekt beginnt, ein wenig zu unterschätzen. Und das ist dieses Teamwork, das ich gemeint habe. Der Mix aus Erfahrung, der Mix aus Exzellenz vor Ort, eben mit der Gerichtsmedizin. Ich glaube, man sollte sich überlegen, weil aktuell gibt es ja sehr große Not, geeignete Gerichtsmediziner auszubilden. Das wird ja immer weniger und schwieriger. Und das sollte man unbedingt in den Mittelpunkt rücken, dass man das nicht opfert, dass Leute, die einerseits sehr viel Erfahrung in Ermittlung haben, die Intuition haben, wie sich in dem Fall Fall auch gezeigt hatte, wie wichtig das ist. Die wissen, wie gut es ist, wenn man schnell versucht, authentische Informationen zusammenzutragen, ohne dass sie noch verfälscht sind. Heute schwieriger, weil alles in Sekundenschnelle auch über die sozialen Medien und so weiter verbreitet wird. Aber es ist trotzdem wichtig und gut. Ich glaube, dass man Verbrechen besser, schneller erkennen und aufklären kann, wenn man sich diese Tugenden auch erhält.
Mit verschiedenste Spezialisten zusammenarbeiten, ja, genau. Wie Sie gesagt haben.
Ich glaube,
sicher
es wäre ein wichtiger Punkt,
ja.
Es wäre wichtig, wenn Oberösterreich, wenn Linz wieder eine eigene Gerichtsmedizin hätte.
Derzeit gibt es ja nur in Salzburg die Gerichtsmedizin, genau, und die ist heillos überfüllt mit Fällen.
Genau, es gibt eine Außenstelle, die nur temporär in Linz dann besetzt ist und dergleichen. Das trifft auch bei anderen Bundesländern zu. Es ist Personalnot, wie gesagt, bei den Gerichtsmedizinern. Hier sollte man unbedingt investieren. Und ich glaube, das wäre im Sinne der Sicherheit und der Verbrechensaufklärung ein wichtiger Schritt.
Das wäre sehr wichtig. Haben Sie gesagt, es hat ein Geständnis des Täters gegeben im Vorfeld, hat sich aber dann, dieses Geständnis hat er dann beim Prozess, der dann knapp ein Jahr später am 12. Februar 1991 am Welser Kreisgericht stattgefunden hat, hat er dann dieses widerrufen.
Das passte zu ihm. Es war so. Er hat ja dieses Geständnis, wie gesagt, nur deswegen abgelegt, weil wir ihm sehr rasch belastbare Beweise vorlegen konnten und ihn entsprechend befragt haben, damit er das zugibt. Je mehr Tage vergangen sind, es hätte dann ungefähr, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 10 Tage später einen Lokalaugenschein geben sollen, wo er die Taten hätte demonstrieren sollen vor Untersuchungsrichter und Staatsanwalt und vor uns vor Ort. Und da haben wir ihn abgeholt am Morgen dieses Lokalaugenscheins aus dem unserer Untersuchungshaft, aus dem gerichtlichen Gefangenenhaus. Und wir sind dann mit ihm nach St. Georgen gefahren und dort haben schon Untersuchungsrichter und Staatsanwalt gewartet. Und denen hat er dort, ohne es bei uns anzukündigen, plötzlich eröffnet, er sei das nicht gewesen, er würde auch am Lokalaugenschein nicht teilnehmen, das muss man natürlich freiwillig machen, ja. Er würde nicht teilnehmen, denn er war das nicht. Ja, das sei alles falsch, was da erhoben worden sei, und er werde noch dazu Stellung nehmen, aber jetzt sagt er gar nichts mehr und schon gar nicht nimmt er an diesem Lokalaugenschein teil. Und dann später bei der Hauptverhandlung hat er sich ja dann auch entsprechend verhalten.
Aber er ist dennoch verurteilt worden, nämlich zu lebenslanger Haft.
Genau. Er hat uns dann noch beschuldigt, wir hätten ihm die Dinge in den Mund gelegt. Auch das ist nicht neu, das passiert oft bei Tätern. Und wir hätten ihn unter Druck gesetzt und nur deswegen habe er diese Dinge erzählt. Aber natürlich für die Geschworenen und die Sachverständigen und die Richter, die da im Einsatz waren, war klar, er hatte sehr viel Täterwissen bei seinen ursprünglichen Geständnissen preisgegeben. Und das war nicht mehr widerlegbar und deswegen gab es auch diesen Schuldspruch zu lebenslanger Haft.
Wissen Sie, ob er noch sitzt, ob er überhaupt noch lebt?
Das weiß ich nicht. Es ist so wie immer. Wir verfolgen das dann nicht weiter, welchen Weg diese Leute nehmen. Denn wenn sie dann zu lebenslanger Haft verurteilt sind, gehen ja viele Jahre ins Land. Und man verfolgt das nicht und es gibt auch natürlich Datenschutzbestimmungen und so weiter, so dass man nicht einfach nachfragen will und kann, wo denn der jetzt sei, in welcher Haftanstalt und so weiter.
In den Folgejahren hat es dann natürlich dann auch immer wieder Kritik gegeben seitens einer fehlenden Abschiebung des verurteilten Doppelmörders. Auf eine freiheitliche Anfrage Beantwortung vom Februar 1996 hat dann der damalige Justizminister Nikolaus Michalek folgendermaßen geantwortet. Es gäbe einen rechtskräftigen Bescheid über ein unbefristetes Aufenthaltsverbot für das gesamte Bundesgebiet über George G., dass das verhängt worden sei, aber dieses werde mit der Entlassung aus der Strafhaft wirksam. Aber wir wissen eben nicht, ob das dann passiert ist oder nicht. Naja, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt, in dem wir diesen ungewöhnlichen und wirklich furchtbaren Doppelmord beleuchtet haben, aber auch einen Doppelmord, der sehr, sehr rasch durch das Zuspielen mehrerer Zusammenhänge, durch die Spurensicherung und Zufälle, dass die so schnell, dass da dann aufgeklärt werden hat können.
Ja, es ist auch so, Das ist wirklich, wie wir betont haben, außergewöhnlich wichtig. Auch, dass alle Leute sich bemüht haben, die da befragt wurden, beizutragen an der Aufklärung. Wie gesagt, das war auch sehr signifikant dort bei den anderen Mitbewohnern in der Flüchtlingsunterkunft. Denen war es ein wirkliches Anliegen, dass da schnell klar wird, was da los war. Mhm. Und es ist so, vielleicht eines noch dazu, was ganz interessant ist, weil wir ja dieses Thema seit Jahrzehnten haben und die Schutzbedürfnisse der Bevölkerung sehr groß sind. Das ist total verständlich. Niemand will Opfer so einer Tat werden und niemand will Personen im Land haben, die zu solchen Taten fähig sind. Aber es ist aus der polizeilichen Praxis betrachtet, aus der kriminalpolizeilichen Praxis im Speziellen, es ist auf der ganzen Welt so. Man kann sich bemühen, alle möglichen Schutzmechanismen zu errichten. Man kann sich bemühen, Leute aus dem Land zu bringen, die verdächtig sind, Schlimmes im Sinn zu haben und dergleichen. Aber wir werden es, fürchte ich, als Gesellschaft nirgendwo auf der Welt schaffen, dass wir völlig ausschließen können, dass es einen kleinen Prozentsatz an Menschen gibt, die jederzeit imstande sind, Böses zu tun. Ich verweise da auf die vielen ausgezeichneten Statements von der Gerichtspsychiaterin Kastner. Wir müssen damit leben. Es gibt unter uns Menschen immer Leute, die brutalste Dinge machen wollen und sie auch machen. Und ich fürchte, es gibt keinen Schutzmechanismus, der das völlig verhindert.
Das ist ein sehr, sehr gutes Schlussstatement. Vielen Dank, Herr Horner, dass Sie mit mir diesen dramatischen Doppelmord beleuchtet haben.
Gerne.
Danke für Ihr Kommen. Freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen hier im Studio. Und nun bleibt mir noch, mich von den Hörerinnen und Hörern zu verabschieden. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge des Podcasts Blaulichtgeschichten Oberösterreich. Und die erscheint wie immer am ersten Samstag im Monat.